Ja, ich finde es toll, dass wir heute Abend wieder hier zusammen sind. Ich heiße Johannes und ich bin Wezer. Und ich habe gedacht, ich möchte heute mal mit einer kleinen Ratefrage anfangen. Wir sind ja nicht alle Wezer hier, aber ein paar sind wir doch. Wofür ist unser Ort Weze weltbekannt? Also oder europaweit bekannt? Wer hat einen Vorschlag? Einfach mal reinrufen. Angela.
Schreiner,
jawohl. Regina.
Flughafen,
jetzt sind wir schon richtig dicht dran. Da gehen die Flieger rauf und runter. Und aber für noch etwas, Flughafen kennt nicht jeder, aber da gibt es so ein Wort mit ganz vielen A-U-A-I. Das kennen sehr viele Leute. Etwa 80.000 Leute kennen das. Wer hat eine Ahnung, was das sein könnte? In Weze, einmal im Jahr, 80.000 Leute kommen zusammen. Wer hat eine... Matthias?
Parukaville,
natürlich. Das Riesen-Rock-Festival. Wenn du dich umhörst, Weze, unter den jungen Leuten, die haben alle schon mal was von Parukaville gehört, weil alles, was da Rang und Namen hat, ist da hinten auf dem Flughafengelände, kommt da zusammen und macht ein Riesen-Rock-Festival. Und ich habe mir gedacht, bei diesem Rock-Festival... ich kenne es ein bisschen, weil ich durfte da schon Shuttle Service spielen. Meine Tochter ist da schon gewesen und ich weiß, meine andere Tochter war auch schon mal auf dem Konzert. Ich bin jetzt nicht so der Konzertfreak. Aber beim Konzert, wenn das abends um 18 Uhr losgeht und du willst richtig früh dabei sein, wann fährst du dahin? Ich sag mal mittags um 12, mittags um 2. Ihr schon mal bei so einem Konzert wart, wisst das. Dann stehst du an in der Sonne und dann brennt dir die Sonne aufs Hirn und es ist heiß und du musst eine Wasserflasche mitnehmen, weil du es sonst nicht aushältst. Meine eine Tochter hat mir das mal erzählt. Und dann abends um 18 Uhr ist es endlich soweit und dann kommt das Konzert und alle Leute kreischen und freuen sich, wenn die Stars auf der Bühne sind. Und das war dann ein richtig langer Tag. Und ich habe mir gedacht, was wäre denn, wenn der Star auf der Bühne sagen würde: Ey Leute, ihr tut mir total leid. 20.000 Leute sind hier, ihr müsst doch Hunger haben. Wisst ihr was? Ich habe da mal was vorbereitet. Und dann zieht er den Vorhang aus und da sind 20.000 Würstchen und 20.000 Brötchen. Und jeder kriegt eins. Ihr denkt wahrscheinlich, träum weiter. Ja genau, ich träume weiter. Im richtigen Leben gibt es sowas so gut wie nicht. Aber ich möchte euch heute Abend in eine Geschichte hineinnehmen in der Bibel, die mit Jesus, dem Sohn Gottes, zu tun hat und wo ganz Erstaunliches passiert. Die Predigt hat das Thema: Hungrig wieder nach Hause? Besser nicht. Man geht nicht gerne irgendwo hin den ganzen Tag und fährt dann abends hungrig nach Hause. Du willst dort essen, wo du gewesen bist. Ich habe mir diese Geschichte nicht ausgedacht. Sie kommt aus Gottes heiligem Wort. Und ich lese ein paar Verse vor und werde dann etwas dazu sagen. In Johannes Kapitel 6, das ist im zweiten Teil der Bibel, im sogenannten Neuen Testament, da steht: Eine große Menschenmenge folgte Jesus nach, weil sie die Wunder Gottes an den geheilten Kranken gesehen hatten. Wisst ihr das noch? Jesus hat ja viele Wunder getan. Wir haben es gerade in dem Lied gesungen. Kranke wurden geheilt, Lahme konnten gehen. Das letzte Mal haben wir von einem Wunder gehört, wo Jesus einem verarmten Fischer auf mal einen großen Reichtum geschenkt hat, indem er seine Netze richtig voll gemacht hat. Und wer Wunder tut, dem laufen die Leute natürlich nach. Und so auch Jesus. Sie sind ihm hinterhergelaufen. Vers 3. Und dann stieg Jesus auf einen Berg und setzte sich dorthin mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem Passafest, das die Juden jedes Jahr feiern. Als Jesus jetzt aufblickte und die Menschenmenge auf sich zukommen sah, da fragte er Philippus. Philippus, das war einer von diesen Männern, die ihm nachfolgte. Wo können wir Brot kaufen, damit all diese Leute etwas zu essen bekommen? Ich habe gedacht, wie gut ist das denn? Da ist eine riesen Menschenmenge, die folgt Jesus nach, die kommt hinterher, da hat er Kranke geheilt und die waren viel zu lange da geblieben. Und jetzt wurde es vielleicht schon Abend und er sagt, Leute, wir müssen denen doch jetzt was zu essen geben. So barmherzig ist Jesus. Was hätten wir gesagt? Wir hätten gesagt, das sind doch alles erwachsene Leute, bitteschön. Die hätten sich doch was einpacken können. Die wussten doch, dass das ein langer Tag wird. Den Schuh ziehen wir uns nicht an. Jemand anders hätte sagen können, wie ist denn da die Zuständigkeit? Welche Behörde ist dafür zuständig? Ich muss doch nicht alles machen. Ich bin doch nicht das Sozialamt. Sagt Jesus nicht. Jesus sagt, wo können wir Brot kaufen, damit all die Leute zu essen haben? Jesus will, dass die Leute satt werden. Und ich habe nur als einen ersten kleinen Gedanken mir so gedacht, wenn wir mit einer Not konfrontiert werden, sagen wir dann, nee, ist nicht meine Zuständigkeit, Augen zu und durch? Oder lassen wir das auch an uns ran? Matthias hat ja eben das Beispiel erzählt, von wo er unterwegs war und er hat den verkehrten Sprit getankt und auf der Autobahn, das Auto fängt an zu ruckeln und dann mussten sie auf den Parkplatz. Jetzt kann ich natürlich nicht von Parkplatz zu Parkplatz eilen und jeden fragen, hast du ein Problem, kann ich dir helfen? Dafür gibt es ja den ADAC. Aber es gibt ja schon Situationen, wo ich gefragt werde, sag mal, kennst du dich damit aus? Kannst du mir da helfen oder wüsstest du einen Rat? Und ich glaube, als Nachfolger von Jesus sollen wir das nicht automatisch auf die Seite schieben und sagen, nee, du, das ist nicht meine Baustelle, da möchte ich gar nicht erst ran. Lesen wir mal weiter, Vers 6 und Vers 7. Jesus sagte das aber nur, um den Jünger Philippus auf die Probe zu stellen, denn er wusste schon, was er wollte. Und Philippus antwortete, O Herr, es würde mehr als 200 Dinare kosten, um jedem auch nur ein kleines Stückchen Brot zu geben. Hier steht, dass Jesus ihn auf die Probe stellte. Wisst ihr, was ich festgestellt habe in der Bibel? Wenn immer Jesus oder wenn immer Gott einen Menschen etwas fragt, dann ist das niemals, weil er Informationen braucht, sondern dann ist das immer eine Anfrage an mein Herz. Gott prüft unser Herz. Gott prüft nie unser Wissen. Der weiß genau, was wir wissen. Der weiß genau, was wir drauf haben. Er prüft unser Herz. Und er prüft den Philippus. Und er will sehen, Philippus, hast du vielleicht Mitleid mit den Leuten? Und er prüft ihn noch auf eine andere Art und Weise, indem er fragt, wo können wir denn Brot kaufen? Philippus, rechnest du nur mit dem, was da ist? Oder rechnest du auch mit mir? Du bist ja jetzt schon ein bisschen mehr unterwegs gewesen, hast ein paar Wunder gesehen. Beziehst du Wunder auch in dein Leben mit ein? Ja, Philippus sagt, Herr, das kostet 200 Dinare, wenn jeder auch nur ein klein bisschen Brot bekommt. Und 200 Dinare, das war richtig viel Geld. Ein Dinar war der Lohn für einen Tag. 200 Dinare, also damals hat man etwa 300 Tage im Jahr gearbeitet. Es war ein Zweidrittel-Jahreslohn. Und das ist nicht übertrieben. Wenn du mal überlegst, wie viel du verdienst oder wie viel du Rente bekommst oder wie viel Taschengeld du bekommst oder wie viel BAföG du bekommst, zwei Drittel davon ein Jahresgehalt, also ein Zweidrittel-Jahresgehalt, das ist schon richtig viel. Und das ist völlig klar, das hat keiner in der Tasche. Wo können wir Brot kaufen? Philippus denkt, Jesus, was für eine Frage ist das? Um diese Menschenmasse satt zu bekommen, da brauchen wir eine Backstraße von Kamps. Also mal mindestens. Da brauchen wir einen Backautomat. Da muss einer mit dem LKW herkommen und da muss der Teig schon fertig rauskommen, dass man die Leute satt kriegt. Herr, Das geht nicht. Ja, wie ist das, wenn so eine Not auf uns zukommt? Wir können ja nicht immer diejenigen sein, die jemanden heilen. Aber wir können Gott mit hineinbeziehen. Und mir scheint, das macht Philippus so nicht. Er denkt nur an seine Ressourcen. Er sagt, das kostet einen Haufen Geld. Eine Backstraße haben wir hier nicht. Herr, ich habe keine Ahnung, wie wir das machen wollen. Wisst ihr, manchmal, wenn eine Frage an uns kommt, durch jemand, der krank ist, und dem können wir vielleicht nicht helfen, weil es gibt dafür gar kein Medikament. Oder der ist so in Not, dass wir sagen, ich kann dir ein bisschen helfen. Aber was wir machen können, ist, dass wir Gott in diese Situation mit hineinbeziehen. Denn er kann. Deswegen waren die Leute ihm nachgelaufen. Er hatte Kranke geheilt. Er hatte Wunder getan. Also Gott mit in die Situation einbeziehen. Und jetzt kommt der Hammer. Ein anderer Jünger, Vers 8, namens Andreas, es war der Bruder von Simon Petrus, der sagte zu Jesus, Herr, hier ist ein Junge, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist das schon für so viele? Ihr Lieben, verstehen wir das richtig? Da ist ein Junge, wir wissen nicht, wie alt der ist, aber von dem Wort, was da steht, kann man denken, 12, 11, 9, der durfte wahrscheinlich alleine losgehen. Der hatte 5 Brote und 2 Fische. Ich sag mal, die hatte ihm die Mama an dem Morgen in die Tupperdose gepackt. Hat gesagt, für alle Fälle, ich weiß, Jungs werden immer um die Mittagszeit oder am Abend hungrig. Junge, hier hast du was zu essen, nimm's mit. Und ich stelle mir das mal vor. Und jetzt war da diese Notsituation und dieser kleine Junge, wie gesagt, ich weiß nicht, wie groß der war, der hält das einfach hin zu den großen Jüngern und sagt, hier Leute, ich habe hier 5 Brote und 2 Fische, vielleicht kann damit ja jemand was anfangen. Und der Andreas sagt, was soll das denn? 5 Brote, 2 Fische? Später lesen wir, es war eine Gruppe von wahrscheinlich weit über 10.000 Leute. Damals wurden nur Männer gezählt und es waren 5.000 Männer. Und Frauen waren dabei und Kinder, weil es ist ja ein Kind, was das Brot und die Fische hochhält, waren auch dabei, also über 10.000 Leute. Und die anderen Jünger haben auch gedacht, schon wieder so ein Kind, so ein kleiner Wichtigtuer, der da irgendwas will. Komm, geh nach Haus zu Mama und lass das mal die großen Jungs hier regeln. Wir haben hier richtig was zu tun, denn hier sind 10.000 Leute hungrig, wir müssen die satt kriegen. Also, ich habe das schon mal gesagt, wir haben 2 Mädels und wir haben 2 Jungs. Und ich selber war auch Junge und bin es immer noch ein bisschen. Und ich weiß, dass Jungs geben eigentlich nicht so gern von ihrem Essen ab. Das liegt daran, Jungs sind irgendwie anders gebaut. Wenn die hungrig werden, dann werden die irgendwie ungenießbar. Die werden ein bisschen aggressiv. Und die können dann nichts mehr mit ihrer Zeit anfangen, die können dann nicht mehr lernen, die können nicht mehr am Schreibtisch sitzen. Die werden richtig, richtig unangenehm. Also meine Frau nickt zustimmend, danke Schatzi. Aber so ist es. Wenn Männer hungrig sind, dann müssen die was essen. Das liegt einfach daran, wie wir so gestrickt sind, will ich es mal sagen. Und dieser Junge, anstatt sich, wie ich das vielleicht gemacht hätte, bisschen auf die Seite verkrümeln, das muss ja nicht jeder mitkriegen. Hinter irgendwelchen großen Männern hätte ich mich hingehockt auf dem Boden und hätte meine 5 Brote und meine 2 Fische, ich hätte sie selber gegessen. Und was macht der? Der gibt es hin und sagt, wahrscheinlich bin ich der größte Idiot auf dieser ganzen Erde, aber ich mache das jetzt einfach mal. Und dann kommt Jesus und nimmt das. Was ist das denn? Das heißt, der Junge bringt ein Opfer und Jesus nimmt das an. Und das ist unglaublich. Wenn wir Gott ein Opfer bringen und kein anderer sieht das, alle anderen sagen, du bist doch verrückt, was machst du denn da? Du spendest einen Riesenbetrag für eine Sache, für einen Missionar oder für irgendeine Sache, für Gott. Und die Leute sagen, du hast sie doch nicht mehr alle. Das Wort Gottes sagt, dass Gott das sieht. Wie reagiert Jesus darauf? Seine Reaktion ist, Vers 10, sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, sagte Jesus. Es waren allein an Männern ungefähr 5000. Und dort, wo sie sich niederließen, gab es viel Gras. Jesus nahm nun die Fladenbrote, sprach das Dankgebet darüber und verteilte sie an die Menge. Ebenso machte er es mit den Fischen. Jesus nimmt es, gibt seinen Jüngern, die geben es weiter, immer weiter. Und irgendwie, nach einiger Zeit, sind alle Leute am Essen. Das hat sich vermehrt, indem sie es weitergegeben haben. Aber der Anfangspunkt ist, dass Jesus hinaufschaut zu seinem Vater und das Dankgebet spricht. Auch Jesus sagt, ich kann nichts tun ohne Gott, den Vater. Jesus bittet Gott in diese Situation hinein. Und sehr wahrscheinlich, während die Menschen gegessen haben, haben die sich gefragt, sag mal, wo kommt denn jetzt das Brot her? Wo kommen denn jetzt die Fische her? Hier ist doch nicht gerade ein Kutter voll mit Fischen angelandet und hier ist doch keine Karawane mit 10.000 Brötchen vorbeigefahren. Wo kommt denn das her? Das kann doch gar nicht sein. Ist das von Gott? Und es kann sein, dass bei dem einen oder anderen, der gesagt hat, das war doch im Alten Testament auch so, da hat Gott doch schon mal sein Volk ernährt mit Brot und mit Fleisch. Das hieß damals, weil es ein süßes Brot war, der Name war Manna und das Fleisch kam in Vogelform. Das waren essbare Vögel, das waren Wachteln. Und sie wussten, das kann nur Gott, das kann kein Mensch, das ist kein Trick, da kann man nichts rumdeichseln oder rummachen, das geht nicht. Das kann nur Gott. Und in dem Jesus das den Menschen gibt, merken sie, oh Mann, das ist von Gott. Ebenso machte er es mit den Fischen. Und dann steht hier, alle durften so viel essen, wie sie wollten. Sie durften essen, bis sie alle richtig satt waren. Was der Jünger Philippus vorher im Sinn hatte, war für jeden ein kleines Stückchen Brot. Da würde ich sagen, wenn ich ein kleines bisschen esse, dann werde ich noch hungriger. Das nützt mir gar nichts, weil das treibt dann den Hunger an. Aber wenn Jesus zu essen gibt, dann macht er die Menschen satt. Das war ein Hinweis darauf, dass er sagt, Gott kann uns satt machen. Einige Verse später, im selben Kapitel, sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungrig sein. Nie mehr. Für wen gilt das? Hier steht, alle durften so viel essen, wie sie wollten. Für wen gilt denn Jesus das Brot des Lebens? Gilt das nur für die Brotesser, für die Deutschen, die ja ganz tolles Brot machen und die Schweizer machen auch tolles Brot und die Österreicher auch, aber die Deutschen sind bekannt für ihr gutes Brot. Wenn man ins Ausland fährt, man sieht eine German Bakery, das ist eine gute Sache, da gehen wir gerne einkaufen. Es ist für alle. Es ist auch für die Menschen, die in erster Linie Reis essen oder die in erster Linie Hirse essen oder die in erster Linie Fisch essen. Jesus sagt, ich bin der, der euch satt macht. Für wen gilt das? Hier wurden alle satt. Gut, böse, dick, dünn, schlau, dumm, intelligent, gewitzt, eher nicht so schlau, einfach gestrickt. Ihr Lieben, es ist für alle. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann sagt er damit praktisch, in mich kann man reinbeißen. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Also, ich sag mal so, wenn die Leute an dem Tag am Abend das Gerstenbrot genommen hätten und hätten sich es angeguckt, von links und von rechts, hätten es vielleicht ein bisschen auseinandergerissen. Das hätte ihnen gar nichts genützt. Sie mussten reinbeißen. Ich habe uns mal so eine Scheibe Brot mitgebracht. Das ist so ein Brot, was ich immer esse. Wenn ich mir das genau angucke, dann sehe ich da, es hat eine gute Größe, es hat ein bisschen Möhren drin, es hat Körner drin, es ist fluffig gebacken, es hat eine schöne Kruste, es hat vielleicht ein paar Haferflockenkörner hier oben drauf. Ich könnte auch genau gucken, was drin ist, Mehl, Salz, Hefe, Karotten und so weiter und so fort. Und es nützt mir überhaupt nichts, wenn ich das nicht nehme und reinbeiße und esse. Ich kann nicht satt werden, wenn ich es nicht esse. Und so ist das mit Jesus auch. Auch ihn können wir gewissermaßen essen, in uns aufnehmen. Und das ist ein gutes Brot. Jesus ist das Brot, was uns satt macht. Das ist kein vergiftetes Brot. Wie kann ich das machen? Ich habe das gemacht, als ich 12 Jahre alt war. Ich habe vorher davon gehört, aber ich wusste nicht, wie man das machen kann. Und es war dieses einfache Gebet, das ich gesprochen habe und das vielleicht mancher von uns auch schon gesprochen hatte und gesagt hat: Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Und ich weiß, dass meine Schuld mich von dir trennt. Aber du bist gekommen, du bist am Kreuz gestorben für meine Schuld. Du hast mich lieb. Ich möchte, dass du in mein Leben hineinkommst. Es war ein so einfaches Gebet. Und es hat gewirkt. Bis heute. Ich habe das gefunden, was ich als das Loch, als das, was das Loch in meinem Leben zustopfen kann. Ich glaube, dass jeder von uns ein Loch in seinem Leben hat, was wir versuchen, mit allem Möglichen zu stopfen. Und es geht nicht weg. Selbst wenn wir ein neues Auto kaufen, selbst wenn wir ein neues Haus haben, selbst wenn wir eine glückliche Familie haben, was ein sehr, sehr hoher Stellenwert ist, es kann das Loch, was in unserem Leben drin ist, nicht zumachen. Ich glaube, das hat Gott extra dagelassen, damit wir Jesus finden, der das Brot des Lebens ist. Ihr Lieben, es ist ein wirklich tolles Brot, was uns satt macht. Es ist kein vergiftetes Brot. Mein Papa hat mal ein vergiftetes Brot gegessen. Die Geschichte ging so. Mein Papa war Schüler in einem Internat, weit weg von zu Hause. Und sie hatten zu den Lehrern ein sehr gutes Verhältnis. Und er hatte diesen einen Lehrer, der hatte immer wunderschöne Brötchen. Da war Butter drauf und dann Mettwurst. Das sah ganz lecker aus. Krachte richtig knusprig, wenn man reinbiss. Und eines Tages sagt der Lehrer: Ich habe keinen Hunger, möchte es jemand? Und mein Papa sagt: Ja, ich möchte das gerne haben. Das sah so lecker aus, das Brötchen. Und als dann Pause war, nimmt er das Brötchen und beißt rein. Und er sagt: Das hat ganz schrecklich geschmeckt, nach Rauch. Wieso? Weil der Lehrer war einfach ein schwerer Raucher. Der hat wahrscheinlich schon morgens beim Frühstück schwer die Zigarre geraucht, sodass das ganze Brötchen eingeräuchert war. Der wollte nicht seinen Schüler vergiften, aber der hatte sich so dran gewöhnt, dass der das gar nicht mehr merkte. Und als mein Papa da reingebissen hat, dachte er: Uah, schmeckt absolut schrecklich. Das kann passieren, wenn wir normales Brot essen. Wenn wir Jesus, das Brot des Lebens, in uns einladen, er wird uns nicht vergiften. Bei Jesus, da kannst du reinbeißen. Vers 12. Als sie satt waren, da sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts umkommt. Jetzt füllten die Jünger 12 Handkörbe mit den Brotstücken. So viel war von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben. Jesus will nicht, dass das Zeug umkommt. Ich glaube auch, dass die Fische, die er damals dem Petrus ins Netz gegeben hatte, die wurden alle verkauft. Da ist keiner von verrottet. Jesus will, dass das Brot nicht verrottet. Und wisst ihr, was hier steht? Hier steht, dass sie 12 Körbe voll machten. Sie füllten 12 Körbe. Und ich habe gedacht, super Jesus, wenn Jesus was macht, dann macht er keine halben Sachen. Er macht das richtig voll. Und es ist eine Bestätigung von diesem Bibelvers, den er sagt in Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben in Fülle. Und er hat es immer wieder auch ganz handgreiflich gezeigt. Vielleicht erinnern wir uns bei dem ersten Wunder, was Jesus getan hat, mit diesen Wasserkrügen, die zu Wein wurden. Die wurden bis zum Rand gefüllt. Und Jesus hat mehr Wein gemacht, als sie auf der Hochzeit wahrscheinlich trinken konnten. Das war randvoll, als Zeichen, die Freude, die von mir kommt, die macht dich randvoll. Du brauchst nicht noch was anderes, nicht noch Jesus und, sondern Jesus allein. Als er dem Petrus die beiden Boote voll gemacht hat, dann war so viel, da steht, die waren randvoll, die waren fast am Sinken. Das Netz war fast, das war so voll, dass es fast am Reißen war. Und hier sammeln sie von den 5 Broten und 2 Fischen 12 Körbe voll ein. Was Jesus macht, das macht er einfach voll gut. Das sehen wir hier. Und auch in unserem Leben. Noch etwas. Das war ja ein junger Mensch, den Jesus hier gebraucht hat. Ich habe schon gesagt, wir wissen nicht, wie alt der junge Kerl war. Vielleicht 12, 11, irgendwas um den Dreh. Jesus hat junge Leute gerufen, auch in seine Nachfolge. Die Jünger waren wahrscheinlich alle höchstens 18 Jahre oder eher darunter. Jesus ruft junge Leute in seine Nachfolge. Maria, die Mutter von Jesus, war ein Teenager, als sie ihn zur Welt gebracht hat. Warum ruft Jesus junge Leute? Weil die ihr ganzes Leben noch vor sich haben und weil die keine Langeweile haben wollen. Die wollen ein pralles Leben und ein volles Leben und das finden sie bei ihm. Und deswegen ist das auch mein Wunsch, dass wir in der Pop-Up-Church auch noch ein paar mehr junge Leute dazu bekommen. Ich selber bin froh, dass wir so viel sind. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr ganz jung, aber das Evangelium ist für junge Leute. Jesus war mit jungen Leuten unterwegs. Er will junge Leute satt machen. Und junge Leute sind ja wirklich auch auf der Suche nach Leben und wollen ein Leben haben, was nicht langweilig ist, sondern ein Leben haben, was Erfüllung gibt und wo sie sagen können, das ist echt spannend. Ich weiß nicht, ob ihr das Leben von Philipp Mickenbecker verfolgt habt. Dieser junge Mann, absoluter YouTube-Star, ist mit 16 Jahren krank geworden an Lymphdrüsenkrebs. Und dieser junge Mann kannte Jesus. Und der hat verrückte Sachen gemacht. Ihr müsst nur mal bei YouTube eingeben, Philipp Mickenbecker. Oder fliegende Badewanne zum Beispiel. Der hat die Badewanne zum Fliegen gebracht. Es gibt ja dieses YouTube-Video, dann fliegt er dahin zu dem Baumarkt und zum Bäcker und kauft ein Brötchen und geht wieder raus. Dann nimmt er 2 Badewannen, schneidet mit der Flex ein Loch rein, macht ein Bullauge von der Waschmaschine rein und sie dichtet das mit Silikon ab und benutzt das als U-Boot. Und all solche Sachen, die hat er gefilmt. Und dieser junge Mann ist Christus Nachfolger. Das war einer, der Jesus nachgefolgt ist. Und dieses Jahr im Juni ist er gestorben, im Alter von 23 Jahren. Und vor einem Jahr, im November 2020, hat er im SWR Nachtcafé gesagt, ich konnte mich mit dem Gedanken anfreunden, früher zu gehen. Auch im Rückblick auf mein Leben, ich hatte ja ein sehr erfülltes, ein bewegtes Leben. Der junge Mann sagt, ich kann gehen mit 23, weil ich hatte ein erfülltes Leben. Und wenn man sich die Geschichte anguckt, auch die Beerdigung, auch Philipp Mickenbecker war 100% davon überzeugt, dass der Tod nur ein Durchgang ist zu Gott dem Vater. Und er ist jetzt bei ihm. Warum war er sicher? Weil er Jesus das Brot des Lebens kannte, weil er dieses Brot selber gegessen hat, weil er dieses Brot in sich aufgenommen hat und sich diesem Mann verschrieben hat. Ja, ihr Lieben, ich möchte euch herzlich einladen, das auch in eurem Leben zu tun. Hier war eine ganze Menge drin in der Geschichte. Ihr wisst, wir haben hier dieses Banner, Gebet für dich. Das soll ein Hinweis sein. Gebet ist ja ein Hinweis auf Gott. Wir können höchstens jemand sein, der mit dir betet, vielleicht einen Ratschlag geben. Aber der eigentliche Herr, auch der Pop-up-Church, das ist Gott, das ist Jesus selber. Und zu ihm möchten wir einladen. Ich möchte meine Ansprache mit einem Gebet beenden. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du jeden von uns lieb hast. Ich danke dir, dass du die Brücke zu uns geschlagen hast. Ich danke dir, dass du zu uns auf die Erde gekommen bist. Danke, dass du das Brot des Lebens bist. Danke, dass du satt machst. Herr, und ich möchte dich bitten, dass in unserem Ort, in unserem Kreis Kleve, in unserem Land NRW und in Deutschland, dass doch viele Menschen noch erfahren dürfen, Jesus macht satt. Nicht nur am Sonntagabend bei einer Predigt in der Kirche, sondern die Woche über und das Leben über und auch, wenn es durch den Tod hindurchgeht, zu dir. Amen.